Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Eine neue Woche, eine neue Ausgabe und das ist ja, glaube ich, mittlerweile jeder von uns gewöhnt, dass wir einen Talk der Woche haben, der diesmal in eine ganz andere Richtung wieder wie letzte Woche geht, lieber Christian, aber wir stellen uns wie immer vor. Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise von Neun, fängt gleich an.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Ich bin ja ein Mensch, ich tauche ja per se durch meinen Job schon immer gerne in Geschichten ein und in Argumente und frage gerne viel nach und finde es immer toll, wenn es Menschen gibt, die total versiert sind in ihrem Thema. Da lausche ich dann mit ganz großen Ohren und Augen, lieber Christian. Und du hast diese Woche eine Frau eingeladen, wo man schon sagen muss, man merkt ihr von der ersten Silbe an, dass sie Bescheid weiß über das Thema und ziemlich passioniert auch darüber redet, oder? Kann ich das so sagen?
Ja, das ist richtig und das ist vor allen Dingen auch deswegen bemerkenswert, weil es, glaube ich, ein Thema ist, was viele Touristiker noch nicht so richtig auf dem Schirm haben. Es geht um einen recht sperrigen Begriff, EMCO, die EMCO-Richtlinie der EU, die soll den Verbraucherschutz stärken und Greenwashing bekämpfen und die wird, das ist das eigentlich Interessante, zum 27. September EU-weit verbindlich. Und dann habe ich mir gedacht, darauf muss ich die Touristik vorbereiten, denn da gibt's ja einiges, was so im grünen Bereich gehandelt wird. Und unterhalten habe ich mich darüber mit Marie van der Sanden. Die ist Juristin und beschäftigt sich sehr intensiv mit der Thematik. Und sie berät auch tatsächlich touristische Akteure dazu, was diese neue Richtlinie denn eigentlich für sie und ihr Marketing zu bedeuten hat.
Super spannend und sie erklärt es uns jetzt mal in einfachen Worten, muss man schon sagen. Wir freuen uns. Hier kommt der Talk der Woche. Ganz viel Spaß damit. Diese Folge wird präsentiert von der Ibis Markenfamilie. Seit über 50 Jahren steht sie für bezahlbaren Komfort und verlässliche Qualität. Mit heute rund 2500 Hotels weltweit bietet Ibis langfristige Wachstumsperspektiven im globalen Accor-Ökosystem. Mehr über die Ibis-Markenwelt auf group.accor.com.
Hallo Marie.
Hallo lieber Christian.
Wir sprechen heute über ein Thema, das ziemlich spannend ist und für das es auch bald noch ein bisschen spannender wird. Das heißt EMCO und hinter diesem Kürzel verbirgt sich ja ein etwas sperriger Begriff, nämlich Empowering Consumers for the Green Transition. Und ich glaube, dass der oder die eine Touristikerin oder Touristiker noch nicht zwingend etwas von diesem Thema gehört hat oder allzu viel darüber weiß. Bring uns doch mal auf den Stand, worum es da geht.
Auf den Stand der Dinge, ja. Also viele wissen schon ganz viel, das, und einige wissen noch gar nicht viel. Das tatsächlich, hast du recht, es gibt so eine kleine Diskrepanz zwischen denen, die jetzt schon seit Jahren dran sind und sich vorbereiten und denen, die jetzt nochmal kurz vor knapp noch versuchen, auch irgendwie nochmal alles umzustellen. Also die EMCO, wie du schon sagst, die EMCO-Direktive, EMCO-Richtlinie ist eine Richtlinie, die Empowering Consumers for Green Transition Directive, und sie möchte letztendlich den Reisenden, also den Verbraucher in unserer Branche, dann den Reisenden dazu befähigen, eine Entscheidung zu treffen, um nachhaltige Produkte, nachhaltige Dienstleistungen ausfindig zu machen. Also um sie eben selber zu finden und dann ein nachhaltiges, umweltfreundliches Produkt, eine umweltfreundliche Reise buchen zu können. Und dafür muss man eben informieren, deutlicher informieren als früher und eben klarer und nicht so schwammig. Also der Hintergrund ist im Prinzip gewesen, dass die EU irgendwann mal festgestellt hat, dass ein großes Glaubwürdigkeitsdefizit besteht, also nicht nur in der Tourismusbranche, sondern in allen Branchen. Man hat in einem sogenannten Green Sweep festgestellt, dass man eben Nachhaltigkeitskommunikation in der Regel ohne Belege, ohne irgendwie fundierte Hintergründe, ohne einfach, dass ganz, ganz viel behauptet wird, was nicht belegt werden kann und nicht nachgewiesen werden kann. Und dann hat man gesagt, man reguliert das eben. Und sag mal, die Basis des Ganzen ist, was rausgekommen ist, sind dann zwei Richtlinien. Das war einmal die Green Claims Directive und dann die EMCO-Richtlinie. Und die Green Claims, wirst du ja wissen, ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Und die EMCO, die kommt eben jetzt ganz bald. Und die hat in der, sag mal, in der Basis, wenn man es runterbricht, gibt es da so fünf oder vier Hauptverbote, die uns bewegen in der Branche. Vier Verbote von Aussagen, Kategorien, die in Zukunft nicht mehr nicht mehr erlaubt sind, sondern anders erlaubt sind. Sie sind eben noch erlaubt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil viele denken, man darf etwas nicht mehr sagen. Man darf alles noch sagen, aber man muss es eben anders sagen. Na, das sind eben diese Kategorien, allgemeine Umweltaussagen, also pauschale Umweltaussagen, alles, was so pauschal, einfach nur gesagt, grün, umweltfreundlich, also können wir gleich alles im Detail noch besprechen. Nur mal so als übergeordnetes Thema, das ist ein großes Thema. Das zweite große Thema sind die Aussagen zur Treibhausgasen und CO2-Kompensation, ne, Klimaneutralität, alles, was man so kommuniziert, was Bezug auf Umweltschutzprojekte, ne, was man da eben tut, Klimaprojekte, Beiträge, das ist das zweite große Thema. Und das dritte große Thema sind Kommunikation, also Marketingmaßnahmen oder Kommunikation, Werbung über die Zukunftsstrategien, also all das, was Unternehmen in Zukunft machen möchten, also was sie, sag mal, Zukunftsvisionen, wir möchten irgendwann Net Zero sein, 2045 haben wir das und das vor, das ist so das dritte große Thema. Mhm. Und das vierte große Thema ist das Thema Nachhaltigkeitssiegel und Logos und Zertifikate. Ne? Das ist so dieses Ganze drumherum, wenn ich mich eine Auszeichnung habe, eine eigene Auszeichnung, eine fremde Auszeichnung oder eine staatliche Auszeichnung. Das ist so das vierte große Thema. Und all diese Themen werden jetzt eben reguliert und müssen anders und klarer kommuniziert werden.
Da werden wir sicher in die einzelnen Themen gleich auch noch detaillierter einsteigen. Aber lass uns doch mal bei den allgemeinen Aussagen beginnen. Worauf muss ich denn da als touristisches Unternehmen oder als Verkehrsträger oder als Kreuzfahrtunternehmen achten, wenn ich irgendwie so mit Begriffen wie Grün oder Ähnlichem arbeite?
Ja, da ist darauf zu achten, dass eben diese Begriffe nicht alleine stehen dürfen. Na, also diese allgemeine, also ganz, ganz wichtig ist zu wissen, es ist eben eine Umweltaussage, so grün, nachhaltig, ne, das sind alles Umweltaussagen. Und diese Umweltaussagen sind eben, wie schon betont, nicht verboten. Ne? Es ist eben nicht in Zukunft verboten, sondern es ist verboten, wenn ich diese Umweltaussage allgemein treffe, also pauschal. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich das Gegenteil tue, eben spezifisch. Ich muss in Zukunft spezifisch kommunizieren, also genau und konkret sagen, was ich meine. Also ich kann eben nicht mehr sagen, ich bin ein umweltfreundliches Unternehmen, sondern ich muss sagen, warum das der Fall ist. Also ich muss ein Beispiel nennen, was für Maßnahmen ich treffe. Na, also dass ich zum Beispiel 100% dieses Stroms in dieses Hotels stammt aus erneuerbaren Energien oder so, damit ich weiß, warum sage ich denn, dass ich umweltfreundlich bin. Nicht einfach nur grün und Punkt, ne, sondern grün, weil. Darauf muss ich achten und dann muss ich auch noch darauf achten, dass ich das in einer Art und Weise tue, die eben auch erkennbar ist und hervorgehoben. Also wir haben eben diese Regulierung, dass wir das Ganze muss in hervorgehobener Weise ganz deutlich im Blickfeld geschehen. Also das bedeutet, wenn ich einen Claim, also ein Claim ist immer die Aussage, ne? Ein Green Claim ist eine Umweltaussage, eine grüne Aussage, also irgendwas mit Umweltbedeutung. Wenn ich so einen Claim tätige im Marketing, irgendwie sage, ich bin grün, dann ist das eben erstmal per se irreführend, weil keiner weiß, was heißt denn das? Ne? Grün, was soll das bedeuten? In welcher Beziehung? Ist das jetzt gemeint als Farbe oder weil ich irgendwie da investiere oder dort etwas einspare oder weil ich, ne, komplett zertifiziert bin? Also das muss eben erstmal beschrieben werden. Und das darf aber nicht im Kleingedruckten geschehen und auch nicht auf Seite 45 eines Katalogs, sondern es muss eben hervorgehoben und direkt an dem Claim. Also da, wo diese Frage entsteht, wo ich mir sage, Mensch, wieso ist der denn jetzt nachhaltig? Ne? Warum ist das denn jetzt ein umweltfreundliches Hotel oder eine nachhaltige Kreuzfahrt, die ich hier buche? Da muss ich genau in demselben Blickfeld gleich die Auflösung bekommen. Ne? Und da muss dann drüber stehen, warum das so ist. Das ist, die Spielregeln für die allgemeine Aussage. Spezifizierung im selben Medium und hervorgehoben.
Heißt also, wenn ich der grüne Veranstalter oder das grüne Reisebüro sein möchte, dann muss ich das schon mit Daten und Fakten belegen können, warum das so ist.
Jein, also dieses mit Daten und Fakten belegen ist natürlich erstmal schon nicht unrichtig, weil man muss natürlich alles, was man sagt, muss auch stimmen. Also es muss belegbar sein. Der Unterschied ist hier nicht. Die Unterscheidung ist hier zwischen belegt und belegbar zu treffen. Ne? Weil ganz oft wird gesagt, ihr müsst alles belegen. Jeder Claim muss belegt werden. Das ist ein großer Trugschluss. Das ist einer der weit verbreitetsten Irrtümer im Bereich der Emco-Kommunikation. Man muss es nicht belegen. Also es gibt wir haben ja noch andere Kategorien, die ich vorhin aufgezählt habe, zu denen wir vielleicht noch kommen. Da gibt es diese Belegpflichten bei den Pauschalen, bei den allgemeinen Umweltaussagen brauche ich das gerade nicht. Zumindest nicht auf der Stufe der ersten Kommunikation. Natürlich muss ich, wenn eine Abmahnung kommt oder wenn ein Gericht kommt oder eine Behörde an der Tür klopft und sagt, sag mal, du hast hier gesagt, dass du das und das tust, dass du Ökostrom verwendest. Wo ist denn dein Beleg? Dann muss ich das natürlich vorweisen können, dass ich mir das nicht ausgedacht habe. Insofern muss es belegbar sein. Aber für die Kommunikation bedeutet es nicht, dass ich einen Beleg hinterlegen muss. Also ich muss das nicht, ich muss einfach nur spezifizieren. Also ich muss konkret sagen, was ich damit meine. Ob das dann stimmt, ist in dem Moment noch nicht so relevant. Das kommt dann später, wenn es einer beanstandet, wenn einer nach, natürlich muss das stimmen. Das gilt aber für alles andere auch. Das ist keine Neuerung.
Das heißt also, im ersten Schritt bei den allgemeinen Aussagen muss ich etwas nur begründen, aber nicht tatsächlich auch belegen können.
Ganz genau, auf den Punkt.
Okay.
Genau. Zumindest nicht während der Kommunikation, ne? Auf Nachfrage dann natürlich schon.
Wann müssen denn touristische Unternehmen oder Verkehrsträger etwas belegen können? In welchen Fällen?
Ja, also das sind diese Aussagen zum Beispiel zu zukünftigen Umweltleistungen, also wenn ich Klimastrategien kommuniziere, ne, Net Zero 2015 oder ne, wir sind Netto Null irgendwie 2030, klimaneutrale Flüge bis 2040 oder so, unsere Emissionen werden wir senken bis so und so, bis 2035 um 50%. Also diese Dinge, die in die Zukunft reichen, alles, was ich mir so wünsche und irgendwie oder auch daran arbeite, dass ich kann sagen, die Tourismusbranche arbeitet intensiv wirklich an sehr, sehr, sehr großartigen Klimastrategien auch. Also da gibt es ganz, ganz viel. Das ist eben nicht der Punkt, dass es nicht wahr ist oftmals, sondern dass es einfach nicht richtig kommuniziert wurde in der Vergangenheit. Und wenn man dann nachfragt, dann wird das auch kommuniziert. Und bei diesen Umweltstrategien, also bei diesen Aussagen, die in die Zukunft reichen, da ist es in Zukunft vorgeschrieben, dass ich das tun muss, indem ich schon bei der Aussage, also im Moment, wo ich diesen Claim tätige, einen Beleg haben muss, und zwar einen ganz detaillierten Beleg sogar. Es ist nicht nur einfach irgendein Beleg, sondern sogenannter Umsetzungsplan, ein Implementierungsplan. Und dieser Implementierungsplan hat sehr, sehr strenge Voraussetzungen. Also er muss eben zum einen, da muss er natürlich öffentlich zugänglich sein. Das ist das, was wir sagten mit Belegen, ne, direkt. Das heißt, da, wenn ich dann eben diesen Claim mache, muss der Kunde sehen, wie erklärt er das denn? Wie meint er das denn? Wie will er das denn erreichen? Wie willst du denn klimaneutral werden bis 2045? Wie soll das funktionieren? Und dieser Plan, der muss eben auch messbare Zwischenziele vorweisen. Also man muss das wirklich, ne, zeitgebundene Zwischenetappen, Meilensteine, wie man das erreicht, wie viel man auch investieren möchte, muss dann niedergeschrieben sein. Das Ganze selbstverständlich öffentlich, auch die Ergebnisse und unabhängig überprüft. Das ist ein wesentliches, sagen wir mal, strenges Kriterium, dass ich diesen Plan eben durch Sachverständige überprüfen lassen muss als Unternehmen. Also wenn ich als Unternehmen sage, meine Klimastrategie ist folgende und ich werde das und das dann und dann erreicht haben, dann muss ich auf der Webseite einen Plan hinterlegen und der muss eben von einem unabhängigen Externen, das ist auch ganz wichtig, es darf jetzt nicht der Mitarbeiter oder der Geschäftsführer selber sein, der sich selber bestätigt, wie das alles funktioniert, sondern es muss ein externer Sachverständiger sein, der das bestätigt. Und zu guter Letzt muss dieser Plan auch regelmäßig überprüft werden. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt erstmal 2026 mal einen Plan und damit ist alles gut und ich bin erstmal fein raus, sondern ich muss den dann alle halbe Jahr wahrscheinlich, alle Jahr, es ist noch nicht ganz klar, wie oft wir den überprüfen müssen. Aber das wird regelmäßig, wird jetzt nicht irgendwie alle 5 Jahre sein. Und da muss ich dann auch meine Claims auch anpassen und meine Umweltaussage und sagen, naja, hab's vielleicht das Ziel nicht, gut, ich muss nicht sagen, ich habe das Ziel nicht erreicht, aber ich muss zumindest meine Zielerreichung dann nach hinten verschieben. Das wäre so ein Punkt.
Also Etappen müssen überprüfbar sein.
Exakt, genau. Es muss plausibel sein, diese Etappe. Okay. Und sie muss erstmal plausibel sein, die Etappe. Ich sage also, mein Zwischenziel ist das, nicht einfach zu, ich bin in 5 Jahren da und da, sondern was sind die Steps? Ne? Im halben Jahr das, in einem Jahr da, 3 Monate später das, wir wollen das investieren, wir haben so viele Mitarbeiter eingestellt, dass man einfach auch sehen kann, das ist jetzt wirklich ein ernstzunehmender Plan, da steckt was dahinter. Das wollen wir so umsetzen und das kann natürlich dann auch mal nicht klappen, dann passt man das an. Ne? Aber einfach nur, wir wollen klimaneutral werden und gar keinen Plan zu haben, das kann ja auch nicht funktionieren, das steckt da im Prinzip dahinter. Also das wäre so ein Punkt, wo man einen Hintergrund oder einen Beleg braucht. Und der zweite Beleg ist dann bei den Nachhaltigkeitssiegeln nochmal. Ne? Das können wir auch nochmal später zu kommen.
Na klar, werden wir sicher. Aber tatsächlich scheint mir, dass in diesem Bereich, wo es um solche Ziele geht, dann schon ein ganz gehöriger Paradigmenwechsel zu sein. Denn wenn ich bislang als CEO irgendeines Unternehmens gesagt habe, ja, bis 2050 sind wir dann CO2-neutral, dann habe ich mir gedacht, naja gut, da bin ich mindestens in Rente oder vielleicht lebe ich auch gar nicht mehr. Deshalb,
Hoffentlich schon.
klar, aber waren, glaube ich, dann tatsächlich diese sehr langfristig angelegten Pläne dann auch vielleicht von einer gewissen Unverbindlichkeit geprägt bislang. Oder wie würdest du das einschätzen?
Genau, das ist der Hintergrund auch für diese neue Regulierung in der MKO-Richtlinie. Also das ist genau der Anlass gewesen zu sagen, das müssen wir stärker regulieren, das nicht, weil eben der Moment der Buchung, ne, also wenn ich eine Reise buche, dann denke ich mir auch vielleicht ja möglicherweise denke ich mir, ich buche lieber bei dem Veranstalter als bei dem, weil da habe ich einfach einen, der kümmert sich und der will Klimaneutralität erreichen, der andere nicht. Ne? Also dann ist das ja ein Wettbewerbsvorteil. Und deswegen, wenn das aber gar keine Substanz hat und kein Plan dahinter steht, dann ist es eben vielleicht eine leere Behauptung und dann ist derjenige, der das nicht behauptet, schneidet dann möglicherweise im Vergleich im Wettbewerb schlechter ab. Und genau das ist die Idee dahinter, dass man sagt, naja, wenn ich solche weitreichenden Informationen oder Pläne verbreite, dann muss das schon irgendwie auch fundiert sein, weil es ist ja nicht nachprüfbar, ne? In dem Moment der Buchung, man kann ja vieles, sag mal, sich wünschen. Und da muss man schon dann einfach gucken, dass das auch ja realistisch ist, wirklich angestrebt wird.
Na klar. Nun sind ja in der Reisebranche sehr unterschiedliche Aktivitäten und Akteure auch gebündelt. Ne? Da gibt es die Veranstalter, da gibt es die Reisebüros, da gibt es die Hotellerie, da gibt es den Flugbereich, da gibt es andere Verkehrsträger und dann nicht zuletzt noch den Bereich der Kreuzfahrt. Glaubst du, dass es bestimmte Akteure gibt, die jetzt von diesen veränderten Regeln stärker betroffen sein werden als andere?
Puh, das ist eine gute Frage. Das sind also ja, im Prinzip sind alle betroffen. Also das ist ja aber die Besonderheit in unserer Branche ist ja, dass wir so eine, sag mal, sehr, sehr, sehr viele Stakeholder eben haben, die miteinander kommunizieren und verschiedene Teilleistungen dann auch zusammengebündelt werden zu einer Gesamtleistung, also zu einer Gesamtreise, vielleicht zu einer Pauschalreise, ne, dass wir alle so zusammen auch arbeiten und dass eben verschiedene Kommunikationsanlässe ja existieren und eben oftmals die Gefahr auch besteht, dass der eine über Leistungen Dritter dann kommuniziert. Also einer bringt was rein, ne, zum Beispiel ein Hotel oder eine Airline bringt eine Leistung ein und das Reisebüro oder die Plattform oder der Reiseveranstalter, der kommuniziert dann darüber. Also das ist so dieses Miteinander auch, ne? Das erhöht im Übrigen auch nochmal das Risiko, dass man eben dann auch für Angaben oder Kommunikation einzustehen hat, die man eigentlich ja gar nicht überblicken kann, ne? Weil sie eben von einem anderen kommen, aber dann trotzdem in die Verantwortlichkeit kommen. Also wer jetzt da besonders im Fokus steht, ich würde sagen, man kann es ein bisschen vielleicht unterteilen in die Claim-Spezifika. Also ich würde sagen, die Hotellerie ist besonders betroffen von den Entschuldigung, von den Nachhaltigkeitssiegel, von den Regulierungen über die Nachhaltigkeitssiegel. Also wenn man Nachhaltigkeitssiegel verwendet, weil es da eben sehr viele Zertifizierungen, Zertifikate gibt in der Hotellerie. Dann haben wir, sag mal, in der Airline-Branche, im Luftverkehr, aber auch im Kreuzfahrtbereich haben wir mehr das Thema Zukunft, ne? Diese Strategien, Zukunft, was wir in Zukunft haben wollen, aber auch ganz stark die Kompensation, also Kompensationsclaims, also Treibhausgase, Einschränkungen, Kompensation, Klimabeiträge, aber eben auch verschiedene so, ja, Treibstoff, wie viel Anteil habe ich an Sustainable Aviation Fuel oder LNG oder diese Anteile, ne? Was ich da eben in meinem im Treibstoff verwende. Also das ist eher in dem Bereich dann relevant. Und für die Veranstalter, die Plattformen haben wir eher so die Themen, dass es eben um diese Abgrenzung geht. Was ist meine eigene Aussage und was ist eine fremde Aussage und was zeige ich auch an? Also so mal Filtersysteme und so weiter im Buchungssystem. Ne? Dann zeigt man dann mit dem Filter an, dass man nur nachhaltige Hotels irgendwie vermittelt. Und dann haben die aber gar keine Zertifizierung und solche Dinge. Also ich glaube, man muss da gucken, welcher Stakeholder im Einzelnen von welcher Regulierung betroffen ist. Also diese mal allgemeine Betroffenheit ist wahrscheinlich von dieser pauschalen, also allgemeine Umweltaussagen, diese pauschalen Aussagen betrifft die ganze Branche. Und diese anderen Punkte eher nochmal vermehrt in dem einen oder anderen Bereich. Zum Beispiel auch DMOs oder LTOs sind auch stark betroffen von diesem, ja, was die OTAs auch haben, also diese Kommunikation über Dritte, ne? Weil sie eben dann auch wieder Vermarktung von dritten Leistungen haben, aber auch ganz viel auch in dem Allgemeinen. Da sind es dann weniger die Kompensations- oder die Zukunftsclaims, sondern eher diese Allgemeinen. So würde ich das unterteilen.
Also das heißt auch, wenn ich als Reiseveranstalter agiere, und da viel mit Bettenbanken und ähnlichen Akteuren zusammenarbeite, die ja eine Riesenzahl von Hotels bündeln, über deren individuelle Ausrichtung sie eigentlich gar nicht so viel wissen, dann sollte ich mich wahrscheinlich da mit unvorsichtigen Aussagen eher zurückhalten, oder?
Du meinst jetzt Aussagen über Dritte oder über von...
Ja, genau. Die Aussage, also das ist, ne, wir, der grüne Reiseveranstalter, und das bezieht sich nicht nur auf meine Zentrale, sondern auf meine Reisen.
Ja, ja.
Da wird es dann komplex, ne?
Auf jeden Fall. Also das ist ein großes Risiko, weil lauterkeitsrecht sind wir ja hier. Also die EMCO ist ja eine EU-Richtlinie, und diese EU-Richtlinie wenden wir nicht direkt an, sondern sie wurde umgesetzt in eine andere Richtlinie, in diese Unfair Practice Directives Richtlinie, und die wiederum wurde umgesetzt in unser UWG, also in unser Gesetz gegen das unlautere Wettbewerb, ne? Das ist unser Lauterkeitsrecht. Das UWG in Deutschland, also das wird in anderen Ländern woanders umgesetzt, bei uns ist das UWG. Und in Lauterkeitsrecht, also im Wettbewerbsrecht, da ist immer der verantwortlich, der eine Aussage im geschäftlichen Verkehr verwendet. Ne? Also derjenige, der sie verwendet, trägt auch die Verantwortung für die Richtigkeit und die Belegbarkeit. Das heißt, man kann sich eben nicht entlasten auf zugelieferte Angaben Dritter. Das ist tatsächlich dann ein großes Problem. Da ist jetzt ganz stark gefragt, dass man sich da auf, sagen wir, vertraglicher Ebene dann auch absichert. Ne? Das heißt, im ersten Schritt ist man dann in der Haftung, bekommt erstmal die Beanstandung, aber dass man sich dann eben in der Lieferkette nach hinten rückversichert, liefer mir bitte nur, ne, das und das, oder garantier mir, dass das alles geprüft ist. Also da wird gerade ganz viel, machen wir gerade ganz viel so im vertraglichen Bereich dann auch. Aber auf erster Linie ist genau das Problem. Wenn ich Kommunikation übernehme, bin ich voll in der Haftung.
Nun standen ja in der Vergangenheit, wenn wir über dieses Greenwashing-Thema geredet oder geschrieben haben, meistens größere Akteure dabei im Fokus. Ne? Also nicht ganz selten Fluggesellschaften und so. Muss denn das Reisebüro um die Ecke, wenn es schreibt, ihr umweltfreundliches Reisebüro, auch damit rechnen, dass da irgendwann jemand auf der Matte steht und das mal abklopft?
Ja, es gibt da keine Unterscheidung von nach Größe. Also es gibt da keine Einstiegsgröße, dass die Regulierung nur ab so und so viel Umsatz oder sowas oder Mitarbeitern, das gibt es ja bei manchen Regulierungen auch, haben wir hier nicht. Also es betrifft tatsächlich jeden auf jeder Stufe, wobei natürlich wahrscheinlich, sag mal, kommt immer darauf an, wer dann auch in die Beanstandung geht. Ne? Wenn man jetzt von der Deutschen Umwelthilfe spricht, also da kann ich mir persönlich jetzt schon vorstellen, dass da auch weiterhin auf die großen Player geguckt wird. Aber die Kleinen sind genauso auch im Fokus. Also es ist jede Kommunikation nicht erlaubt, und das ist im Prinzip wie immer, dass man lauterkeitsrechtlich dann gucken muss, wer ist da im Fokus und warum, ne? Wettbewerbsbehörden oder eben auch Wettbewerber, die sie untereinander abmahnen können. Aber betroffen, sag mal, ich glaube, das Risiko ist natürlich für kleinere möglicherweise dann geringer, weil nicht so sehr von allen im Fokus. Aber es ist keine Garantie, erlaubt ist es trotzdem nicht.
Das heißt also, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich da wahrscheinlich unter dem Radar fliege.
Das leider nicht, nein, leider.
Okay. Dann lass uns doch vielleicht tatsächlich noch auf ein Thema blicken, das auch seit Jahren in der Diskussion ist. Es gibt ja einen Riesenhaufen unterschiedlicher Gütesiegel und eine große Anzahl von Zertifizierern. Und ne, irgendwo hängt dann immer irgendwie so ein grünes Ding da mit dabei. Und was ändert sich eigentlich für die? Und was ändert sich für deren Bedeutung?
Ja, das Thema Siegel, Nachhaltigkeitssiegel, ist tatsächlich ganz, ganz groß. Also ist vor allem auch groß, weil da noch viele, viele andere Dinge mit reinspielen, die, sagen wir, gar nicht so sehr im Moment erst auf den ersten Blick deutlich so Siegel sind, sondern wir haben also momentan ganz viel auf dem Tisch, wo wir erstmal prüfen, bist du überhaupt ein Siegel? Ne? Ist das hier ein Siegel? Oder ne? Ist es eine siegelartige Anmutung? Ja oder nein? Also diese ganzen verschiedenen kleinen gestalterischen Umweltsymbole, ne? Muss man immer genau gucken, ist es jetzt eben in der Auslegung ein Siegel, ja oder nein, oder auch Auszeichnungen und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viel, sehr viel spannende Fragen auch, die dann auch ja, momentan geklärt werden und auch dann noch geklärt werden dann nach 27. September. Aber so die Grundregel, was jetzt einmal diese typischen Siegel angeht, da ist auf jeden Fall das Neue, also was man mitgeben kann, dass also man muss unterscheiden zwischen privaten und zwischen staatlichen Siegeln einmal. Das ist immer die Grundunterscheidung, um erstmal so eine Vorauswahl zu treffen, wie sehr muss ich eigentlich mich hier absichern und vergewissern, dass ich EMCO-konform bin. Also wenn ich ein staatliches Siegel verwende, dann bin ich eher fein raus, sage ich mal. Die können also einfacher verwendet werden, weil sie eben nicht der Überprüfung, weil man unterstellt, dass die eben schon überprüft wurden durch ein System. Ne? Also dieses Zertifizierungssystem, was sie bei den Privaten fordern, braucht es da eben nicht mehr, muss nicht mehr nachgewiesen werden. Also das sind solche Siegel wie zum Beispiel der Blaue Engel, ne? Gab es auch schon mal für umweltfreundliches Schiffsdesign, wurde das vergeben. Oder wir haben EU-Eco-Label, also haben wir ganz selten, aber theoretisch für Campingplätze und Ferienwohnanlagen kann man und Hotels. Dann haben wir auch den grünen Knopf, das ist so ein Textilsiegel, das haben wir auch eine Hotelkette, die auch damit schon ihre Textilien zertifiziert hat. Also deswegen auch das ist im Tourismus relevant, auch der grüne Knopf. Das sind so staatliche Siegel. Wenn man danach zertifiziert ist, dann ist man im Prinzip fein raus. Da muss man auch allgemein gucken, dass man nicht gegen Irreführungsverbote verstößt, aber so was diese Grundthematik angeht. Und dann gibt es eben diese vielen, vielen, vielen weiteren Siegel und Logos, diese privaten Siegel, die du angesprochen hast. Also da gibt es einmal diese Do-it-yourself-Siegel, nenne ich sie immer. Das sind Siegel, die man sich selber gebastelt hat, ne? Wo man sagt, ich mache mir so eine Auszeichnung irgendeiner Form, eben ein Logo, ein Design, was irgendwie zeigt, dass ich mich nachhaltig engagiere, was auch oftmals dahinter steckt. Ne? Es ist jetzt nicht, dass das dann alles schlecht ist, sondern das ist dann auch oftmals sehr fundiert, wird aber trotzdem nicht mehr erlaubt. Also alles, was sozusagen an eigenen Siegeln, alles, was self-made ist, ne, was ich selber kreiert habe, also ein eigenes Zeichen, wo irgendwie dahinter steht, das ist jetzt hier eine Umweltauszeichnung. Ne? Also irgendwie das kann irgendwie durch Blätter, durch Bäume, durch Regentropfen oder durch so Zirkularitätssymbolik geschehen. Das ist alles ja, eben nicht mehr erlaubt. Und wenn ich aber ein Siegel eines, also im Prinzip sind es drei Kategorien, die staatlichen, die eigengemachten und dann die privaten. Das haben wir gesehen, die staatlichen okay, die eigengemachten nicht mehr okay. Und bei den privaten, das sind eben die, wo man dann gucken muss. Also die privaten ist das größte Thema, weil da haben wir ganz, ganz viele Zertifizierungen in unserer Branche. Und da muss eben jetzt eine Zertifizierung selber, ein Logo muss einem Zertifizierungssystem nachweisen können. Also es muss eben die Siegelbedingungen, unter denen man das Siegel bekommen kann, müssen klar und deutlich veröffentlicht worden sein. Vorher, na, Transparenz ist hier das Stichwort, also diskriminierungsfrei, das heißt nicht nur für jetzt meine Mitglieder meines Nachhaltigkeitsverbandes zugänglich, sondern für jeden, der das haben möchte, ne, muss ich da auch sagen, ich kann dieses Siegel auch bekommen. Es muss ausgearbeitet werden von verschiedenen Stakeholdern, das sind dann immer die Interessenträger, aber auch noch Sachverständige. Ich brauche so Dinge wie einen Beschwerdemechanismus, dass wenn dann einer das Siegel einmal bekommen hat, aber die Voraussetzung nicht mehr einhält, dass ich es auch wieder wegnehmen kann. Also ein Entzugsmechanismus des Ganzen. Und ganz, ganz wichtig ist eben hier, und das ist einmal das wichtigste Kriterium, also vorab nochmal, wenn eins dieser Kriterien nicht zutrifft, dann ist das Siegel nicht verwendbar, dann ist das nicht konform. Okay. Und wenn ich aber das wichtigste und stärkste Kriterium ist diese unabhängige Trittprüfung. Und das ist momentan, wo alle eben ein Problem haben oder viele eben sich aufgemacht haben und das Problem auch zu lösen, ob sie es immer richtig gemacht haben, wird man dann sehen. Gibt da solche und solche Beispiele, dass man eben sich nicht selbst bestätigt, dass man doch auch wirklich sein Siegel überprüft hat. Ne? Also man hat jetzt irgendwie Kriterien, man hat Siegelbedingungen, man hat die Transparenz. Und dann sagt man sich selber oder der Geschäftsführer oder einer, der einem nahesteht, okay, das ist auch überprüft worden oder da kann ich auch meinen Stempel drauf geben. Das ist eben nicht mehr erlaubt, sondern es muss eine dritte Person sein und die muss unabhängig sein. Die muss komplett unabhängig sein. Also die Überwachung, das Audit, ne? Das muss eben ein anderer machen. Und das muss man dokumentieren, dass man eben das nicht selbst beurteilt hat. Und das ist somit die größte Voraussetzung, die man hat. Und da wird sich jetzt so das trennen. Also es sind einige Siegel, die jetzt auch schon, sag mal, vom Markt verschwinden. Andere haben großen Zulauf, weil sie da schon sehr weit nach vorne geschritten sind und ja, viel viel getan haben, viel umgesetzt haben. Manche haben getan, muss man sehen, ob das dann klappt. Also ganz wichtig ist auch immer, dass man dann eben nicht nur die Trittprüfung hat, sondern dass es wirklich ein Dritter macht. Und diese Unabhängigkeit, wie gesagt, also über diese Siegelnutzer eben, Siegelinhaber und die Zertifizierungsstelle. Und da wird man sehen, was da passiert. Also da sind wir ganz gespannt, wer am Ende dann überlebt oder welche Siegel überleben werden. Also für die Branche ist wichtig, dass man weiß, dass es ja für die Unternehmen ganz entscheidend ist, dass man bei der Verwendung eines Siegels, also wenn ich als Unternehmen ein Siegel verwende, bedeutet, ich schreibe es auf meine Webseite, ne, oder ich kommuniziere es bei meiner Reiseausschreibung, dann verwende ich dieses Siegel. Und dann muss ich, also dann darf ich es nur verwenden, wenn ich die Mindestanforderungen an diese, die ich gerade beschrieben habe, auch überprüft habe. Und das ist eine große, große Anforderung, weil jetzt muss jeder, du sagtest vorhin, kleiner Reiseveranstalter gilt das auch. Ja, auch der, ne? Also auch wenn mit wirklich nur ein Mann betrieben, muss jetzt im Prinzip wirklich überprüfen, ob sein Siegel auch EMCO-konform ist. Nicht im Detail und nicht jedes einzelne Kriterium, aber ich muss die Grundvoraussetzungen überprüfen und muss das eben auch ordentlich dokumentieren, damit ich dann auf Nachfrage auch sagen kann, dass es eben auch vor der Verwendung gecheckt habe. Und ja, da wird oftmals jetzt gesagt, ach, gibt es denn da jetzt schon Listen? Haben wir denn schon irgendwie eine Liste, wo man sieht irgendwie, welche Siegel sind denn irgendwie EMCO-konform? Haben wir nicht und werden wir auch nie haben. Die wird es nie geben. Okay. Also diese Liste kann es gar nicht geben, aus den genannten Gründen, weil die Unternehmen die Verantwortung haben, zu überprüfen. Also die Richtlinie sagt eben nicht, ich schreibe jetzt mal in meiner Richtlinie irgendwie eine Liste mit Siegeln, ne, weil so diese Liste ist ja beweglich. Und sie schreibt nur die Voraussetzungen, gibt die Voraussetzungen vor und schreibt vor, wie man das überprüfen muss und den Kriterienkatalog letztendlich. Und das muss eben dann jedes Unternehmen vor der Verwendung einmal selber checken, ob diese Glaubwürdigkeit und Transparenz gewährleistet ist. Das ist ein großes Thema.
Hatte ich mir gedacht, das wäre auch eine Frage gewesen, aber die hast du ja jetzt schon beantwortet, wie gut.
Die wird immer gefragt, deswegen weiß ich das schon.
Wie gut denn die Zertifizierer, die ja genau davon leben, dass sie glaubwürdig sind, da auf diese Entwicklung vorbereitet sind. Und da scheint es ja offensichtlich gravierende Unterschiede zu geben. Liebe Marie, eine abschließende Frage habe ich noch. Du berätst ja alle möglichen touristischen Akteure zu dem, was sie jetzt gerade tun sollten oder bleiben lassen sollten. Ist da deiner Erfahrung nach irgendein Punkt oder sind da einige Punkte, bei denen du denkst, oh, da laufen die oft in die falsche Richtung?
Also ich glaube, es ist wirklich dieses Siegelthema ist wichtig, dass man sich da eben selber auch einmal absichert. Dann ganz, ganz großes Thema ist diese Absicherung für die Aussagen Dritter, ne, dass man diese Drittaussagen eben nicht einfach ungeprüft übernimmt. Das ist ganz entscheidend. Und was wir ganz viel am Tisch haben momentan, sind auch eben Anfragen von Geschäftsführern und Vorständen, die eben, sag mal, auch um ihre eigene Haftung auszuschließen, dann eben ein rechtliches Gutachten brauchen, weil man eben weiß, wenn, okay. Also wenn ich mich jetzt auf einen Nachhaltigkeitsberater oder ein KI-Tool oder sowas verlasse, dann habe ich am Endeffekt halt eben meine Haftung nicht reduziert oder ausgeschlossen, weil es ist ja wichtig für den Verantwortlichen, dass ich eben die Sorgfalt, als Geschäftsführer zum Beispiel, die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an den Tag lege. Das heißt, ich muss eben, wenn es um spezifische rechtliche Fragen geht, muss ich eben auch einen Rechtsexperten an Bord haben und muss eben auch nachweisen können, dass ich da eben mich hab informiert habe. Ne? Also wenn eine Abmahnung kommt und ich sage, ja gut, aber ich habe ja jetzt so und so irgendwie jemanden gefragt, dann ist das oftmals also nicht ausreichend. Und deswegen ist da oftmals das Thema, dass man da eben sich so mal aus der eigenen Haftung, also die Haftung, klar, bleibt bestehen fürs Unternehmen, aber es geht jetzt eben um die persönliche Haftung. Das ist so ein Punkt, der auch die Aufsichtsräte, das momentan immer mehr fordern, jetzt auch kurz vor knapp haben wir es öfter mal, jetzt gerade noch so im August, wenn es im September kommt, dass dann auch die letzten Aufsichtsräte nochmal sagen, Mensch, habt ihr denn da euch mit beschäftigt, lieber Vorstand, liebe Geschäftsführung, und habt ihr euch dann da mal irgendwie Sicherheit geholt? Genau, das ist ganz, ganz wichtig und eben ansonsten diese Kriterien, also was ein großes Missverständnis ist auch, dass viele meinen, dass man jetzt gar nichts mehr darf, ne? Dass viel verboten ist, dass gewisse Begriffe eben aus dem Duden gestrichen wurden, das ist nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Also die Richtlinie möchte ja, dass wir nicht weniger kommunizieren, sondern mehr kommunizieren. Wir müssen es halt eben nur fundiert tun und es ist auch alles gut machbar. Ne? Man kann wirklich jede Art der genannten Umweltkommunikation weiterhin tun. Man muss es eben nur anders tun. Also mit Ausnahme von der CO2-Neutralitätsclaims, da ist so eine Sonderregelung, da sind wir in einem Verbot, das darf ich nicht mehr tun. Na, also, aber ansonsten kann ich alles noch, wenn ich es fundiert belege oder belegbar tue oder eben auch die Anforderungen einhalte, weiterhin tun und ja, habe dann eben auch durchaus Vorteile für mein Unternehmen. Also was wir auch gerade sehen, ist ganz, ganz toll, gerade auch im Ausland haben wir einige, die auch, sag mal, viele Eco-Hospitality und Eco-Travel investieren. Das sind sehr, sehr tolle Nachhaltigkeitsinnovationen, die auch entstehen. Also die neue Regulierung motiviert auch dazu, dass einige neue Systeme etablieren, die ja wirklich beachtlich sind, ganz schön.
Also du bewertest diese neue Regelung abschließend schon eher als positiv und sagst nicht einfach, ach Gott, da ist ja noch viel mehr Bürokratie, als das früher schon war.
Nein, sie ist positiv. Sie ist positiv, sie ist auch eine Chance. Sie ist wirklich eine Chance für die Unternehmen, sich auch abzuheben. Also sagen wir mal, echte Nachhaltigkeit von eben nur, ich bin nachhaltig, abzugrenzen. Und das ist ja, guck mal, heutzutage ist ja nachhaltig gar kein Verkaufskriterium mehr so richtig, weil jeder hat eine nachhaltige irgendwie Schiene, hat nochmal einen E-Roller hier oder nochmal eine E-Linie oder eine Eco. Also jeder hat halt irgendwie nochmal sowas, was darauf daran anknüpft und aufbaut. Und das ist eben zu viel geworden. Und deswegen ist es kein Verkaufsargument mehr und auch keine wirkliche Umweltinnovation mehr, weil halt einfach alles nachhaltig ist. Alles ist grün. Und wenn man da so ein bisschen mehr weiß, okay, dass derjenige, der das auch sagt, wirklich fundiert, dass da was dahinter steht, dann wird das in Zukunft wirklich nochmal mehr eben Anreiz geben, auch für Innovation. Aber es ist eben dann ein guter Wettbewerbsvorteil und es minimiert das Risiko. Also ich bin jetzt der Meinung aus anwaltlicher Perspektive, aus der Perspektive der touristischen Rechtsberatung, dass es auch wirklich einfacher geworden ist. Also wir haben ja diese Beratung, die EMCO, da beraten wir schon, oder da halte ich schon Vorträge seit 2024 zu, also bevor wir sie umgesetzt hatten. Aber die Nachhaltigkeit oder die wettbewerbsrechtliche Kommunikation war ja auch schon vorher ein Thema. Ne? Das ist ja nicht komplett neu. Und da war es früher wirklich schwierig, weil man immer diese Irreführung auch nochmal dann im Einzelfall nachweisen musste. Und deswegen konnten wir in der Beratung oftmals nicht sagen, hopp oder top, sondern dann war oftmals dieses, könnte vielleicht, müssten wir dann mal sehen, wie die Gerichte das dann am Ende auslegen. Man wusste es nie so genau oder wie es am Ende auch ankommt. Jetzt haben wir wirklich auch per se Verbote. Also per se Verbote sind diese Verbote der schwarzen Liste, wo einfach dann klar ist, wenn das Verbot, wenn ich eine gewisse Geschäftspraktik ausübe, dann ist das eben per se verboten. Da muss ich nicht mehr gucken, wie ist es denn beim Verbraucher jetzt angekommen oder so. Und das ist natürlich streng, aber es macht es auch viel klarer und viel einfacher. Also ich kann mich daran gut orientieren als Unternehmen und weiß halt, welche Regeln ich einhalten muss. Und wenn ich das dann tue, dann bin ich eben auch in der Risikominimierung. Also ich kann meine Kommunikation insgesamt, und Marketing ist ja mit Recht immer ganz eng verknüpft, sehr, sehr viel rechtssicherer aufsetzen. Das ist ein Vorteil. Aus meiner Sicht wirklich ein Gewinn.
Ich sehe schon, das Thema wird uns noch weiter beschäftigen. Liebe Marie, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Ich danke dir.
Diese Folge wird präsentiert von der Ibis Markenfamilie. Seit über 50 Jahren steht sie für bezahlbaren Komfort und verlässliche Qualität. Mit heute rund 2500 Hotels weltweit bietet Ibis langfristige Wachstumsperspektiven im globalen Accor-Ökosystem. Mehr über die Ibis Markenwelt auf group.accor.com.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Tag. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.